The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli. Es war eine schwere Geburt der Ampel, aber es ist vollbracht. Nach langen Streitereien hat die Ampel einen Entwurf für den Haushalt 2025 verabschiedet. Die Finanzen der Nation sind also geplant und festgezurrt. Also alles in Butter. Oder doch nicht? Wie sieht also dieser Haushalt aus? Mehr Geld hat der Finanzminister Christian Lindner nicht zum Ausgeben im nächsten Jahr, eher weniger.
Genauer gesagt, wir werden im nächsten Jahr 480 Milliarden Euro Ausgaben haben. Und damit liegen wir auf der Höhe bzw. knapp unterhalb der Ausgaben des Jahres 2024.
Das ist kein Wunder. Es ist viel Geld weggefallen, weil Karlsruhe die Tricksereien rund um den Klima- und Transformationsfonds einkassiert hat. Außerdem läuft das Wirtschaftswachstum fast bei Null im Moment. Die Schuldenbremse wird gerade so eingehalten und das ohne große Einschnitte, zumindest für die meisten Ministerien. Die eingesparten 5,5 Milliarden Euro beim Bürgergeld sollen nicht durch die Kürzung von Leistungen zustande kommen, sondern durch mehr Menschen in Arbeit. Denn der Minister will investieren, damit Deutschland in Schwung kommt.
Im kommenden Jahr wird der Bund seine Investitionsausgaben auf 78 Milliarden Euro erhöhen.
Klingt schön. Aber dieser Haushalt ist eine gewagte Wette, denn der geht nur auf, wenn die Wirtschaft so anläuft wie von Lindner und der Ampel erhofft. Eine Initiative für Wachstum soll helfen, unter anderem durch steuerliche Anreize für private Investitionen. Aber es gibt Kritik, dass diese Impulse zu wenig sind, unter anderem vom Bundesverband der Industrie und der Bundesvereinigung der Arbeitgeber. Auch der Ökonom Marcel Fratscher vom DIW findet, dass das ganze Paket zu dünn ist.
Auf der kritischen Seite muss man anmerken, dass das ein Sparhaushalt zu Unzeiten ist. Nicht nur, weil Ausgaben gekürzt wurden, sondern vor allem, weil die Bundesregierung nach wie vor viel zu wenig Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, in Innovation, in Klimaschutz tätigt.
Und es gibt noch ein weiteres Fragezeichen. 17 Milliarden Euro fehlen in diesem Haushaltsentwurf. Das ist eine Menge Geld. Der Finanzminister lässt kreative Ideen prüfen, woher man noch neues Geld bekommen könnte.
Es ist die Frage, ob wir einen Liquiditätsüberhang bei der KfW strukturell vereinnahmen können. Das ist die Frage, ob wir Zuschüsse an die Bahn und die Autobahn umstellen können auf verzinsliche Darlehen, die dann als finanzielle Transaktion nicht auf die Schuldenbremse des Grundgesetzes angerechnet würden.
Das heißt auf Deutsch, Lindner hofft auf Geld von der KfW-Bank. Und Zuschüsse für Bahn und Autobahn sollen in Kredite umgewandelt werden. Damit wären sie raus aus der Schuldenbremse. Klingt pfiffig, aber ob das rechtlich geht, das ist ungewiss. Fazit: Bei diesem Haushaltsentwurf liegt die Betonung auf Entwurf. Ende November wird final abgestimmt im Bundestag. Also es bleibt noch viel Zeit zum Auftun neuer Geldquellen, zum Hoffen auf ein Wirtschaftswunder und zum Streiten in der Ampel. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem ehemaligen BND-Agenten Gerhard Conrad über die Zusammenarbeit internationaler Geheimdienste, zum Beispiel bei den Attentatsplänen auf den Rheinmetall-CEO Armin Pappberger.
Die gute Nachricht ist erstmal, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Plot eingestellt worden ist, was nicht heißt, dass man es unter anderen Umständen mal wieder mit größerer Aussicht auf Erfolg versuchen könnte. Nein, also ich wäre jetzt als Herr Pappberger nicht so richtig fröhlich.
Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin in New York, weiß, warum Elon Musk plant, seinen Firmensitz von Kalifornien nach Texas zu verlegen. Wir freuen uns, dass der sächsische Dialekt ein Revival feiert. Und wir wundern uns, warum der spanische Sänger Julio Iglesias auf seine alten Tage gerade das Internet flutet.
If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Oh.
Die Schüsse auf Donald Trump haben den legendären Secret Service in Erklärungsnot gebracht. Viele werfen dem Schutzorgan der amerikanischen Präsidenten Versagen vor.
It's the Secret Service's biggest crisis in decades. How did a 20-year-old gunman climb a rooftop with a rifle and fire shots at former President Donald Trump from less than 150 yards away?
Darüber möchte ich jetzt mit Gerhard Conrad sprechen. Er ist ehemaliger Agent des BND und er wird gleich die Fehler, die gemacht worden sind, benennen. Zudem wollte ich aber auch noch von ihm wissen, wie es um den Zustand unseres eigenen Bundesnachrichtendienstes steht. Man hat immer wieder den Eindruck, dass entscheidende Warnungen und Hinweise auf Gefährdungslagen, die Deutschland betreffen, aus dem befreundeten Ausland kommen. Zuletzt beispielsweise war das so bei dem von russischer Seite geplanten Attentat auf den Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Warum bekommen wir sowas nicht selber hin, fragt man sich. Liegt es an zu wenig Geld, an schlechter technischer Ausstattung oder was sind eigentlich die Gründe? All das habe ich mit Gerhard Conrad besprochen. Fast 30 Jahre hat er beim BND und auf europäischer Geheimdienstebene gearbeitet, wo er unter anderem als erfolgreicher Vermittler im Nahen Osten bei Geiselbefreiungen eingesetzt wurde. Guten Morgen, Gerhard Conrad.
Guten Morgen.
Vor einigen Tagen haben wir einen Attentatsversuch auf Donald Trump erlebt. Es sah zumindest so aus, als hätten die Secret Service Beamten wirklich versagt in diesem Moment. Wie ist es möglich, dass ihnen ein so schwerwiegender Fehler hier unterlaufen ist?
Da kann ich nur Murphy's Law zitieren, nicht? Es ging halt offensichtlich alles schief, was so schief gehen kann, bis auf glücklicherweise dann den letzten Schritt, dass Donald Trump knapp überlebt hat. Denn das darf man nicht vergessen, das war sehr knapp. Das wird eben jetzt zu erklären sein. Es gibt im Nachgang schon die üblichen Ping-Pong-Spiele zwischen Secret Service und der Provinzpolizei und der örtlichen Polizei, wer denn jetzt für die Sicherung dieses Gebäudes zuständig gewesen wäre. Wobei es wohl offensichtlich im Auftrag des Secret Service ist, in der Vorplanung, in der Begehung des Raumes, also der ganzen Räumlichkeiten, zu klären, ob Schussachsen auf das Podium bestehen von außerhalb und dann diese Schussachsen zu verstellen, sodass eben keine Blickachsen und damit Schussachsen direkt auf das Podium existieren. Das hat mit diesem Gebäude überhaupt nicht funktioniert. Jedenfalls waren die Sicherungsmaßnahmen völlig ungenügend.
Ja, und wenn das jetzt so gewesen ist, dass er wirklich einfach so ein 20-Jähriger war, der spontan entschieden hat, dass er heute versucht, den ehemaligen Präsidenten zu erschießen, dann sehen wir doch die Grenzen der Möglichkeiten der Geheimdienste in den USA, oder?
Weil überall. Sie können einen Menschen, der zuvor nicht aufgefallen ist, werden Sie an einem Versuch, zumindest einem Versuch vorab nicht hindern können. Ich habe das mal einfach scherzhaft schon gesagt, wenn ich heute beschlösse, in meinem stillen Herzenskämmerlein eine Straftat zu begehen, welcher Art auch immer, dann werden Sie das im Vorweg nicht erkennen können, weil ich nicht bisher, toi toi toi, nicht dumm aufgefallen bin und damit nicht unter einer bestimmten Bewachung stehe. Und somit ist dieser junge Mann völlig sozial adäquat in seinem Umfeld eingebettet gewesen. Da konnte sich keiner was Böses denken, es sei denn, das werden wir jetzt feststellen, es sei denn, er hätte, wie man das heutzutage so tut, in den sozialen Medien eben alles aufgerufen, was da heißt, how to shoot a former president oder sonstige Äußerungen, Trump muss weg und ich muss die Welt retten oder sonstigen einschlägigen Unsinn verbreitet. Wenn das so wäre, ist dann immer noch mal die Frage, wer hatte Zugang zu diesen Chatgruppen oder zu dem, das müssen wir jetzt klären, ob es überhaupt also denklogisch eine Möglichkeit gegeben hätte. Die nächste Frage ist immer dann die, haben Sie, wenn so etwas da gewesen wäre, haben Sie als FBI, das ist ja dann mehr eine FBI-Frage, haben Sie denn da überhaupt den Zugriff? Und haben Sie überhaupt die technischen Möglichkeiten, wenn der junge Mann bisher sonst nicht verdächtig war, entsprechend zuzugreifen?
Dann gab es auch in den letzten Tagen einen Fall, wo die Geheimdienste wirklich vorab Informationen erhalten haben und auch einen Komplott gegen den Rheinmetall-Chef hier in Deutschland verhindern konnten. Von den Russen aus ging das und scheinbar konnte rechtzeitig eingeschritten werden, weil die Geheimdienste in den USA und in Deutschland zusammengearbeitet haben. CNN berichtet, dass die Geheimdienste schon Anfang des Jahres von diesen Plänen gewusst hätten. Warum kommt das Ganze erst jetzt raus?
Ja, man kann sich ohnehin fragen, warum es überhaupt rausgekommen ist, nicht wahr? Das ist der Informationspolitik, wenn es jetzt gewollt war und nicht, wie soll man sagen, unautorisiert geleakt worden war, was ich jetzt nicht sicher sagen kann. CNN beruft sich auf mehrere Quellen, nicht? Insofern ist es eher, wie soll man sagen, jetzt im Rahmen der Informationspolitik ein bisschen geleakt worden.
Letztendlich dient es auch dem Vorhaben der Russen, also hier Angst einzuflößen.
Ja gut, die Angst war natürlich da, beim Betroffenen sowieso, denn der wurde natürlich informiert im Januar oder Februar nach dem Motto, lieber Herr Papperger, nicht, dürfen wir Ihnen mal was erzählen. Nicht? Es gibt hier zu viele Menschen, die zu oft bei Ihnen irgendwo im Weg rumstehen und Sie ganz offensichtlich ausspähen. Also der Ausspähungssachverhalt war ja dann unbestritten. Und hier hat man letzten Endes gewartet, bis der Gefährdungssachverhalt als solcher wirklich aus fachlicher Sicht dieser jedenfalls schon mal endgültig abgeschlossen war, dass die Personen ja offensichtlich auch zurückgezogen worden sind. Man konnte denen ja selbst, das ist das Interessante, nicht wirklich was anhaben, weil es alles im Rahmen von Vorbereitungshandlungen geschehen ist und irgendwo dumm rumstehen, nicht, und Telefonate führen, das ist noch nicht strafbar. Nicht? Und noch nicht, also insofern, die gute Nachricht ist erstmal, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Plot eingestellt worden ist, was nicht heißt, dass man es unter anderen Umständen mal wieder mit größerer Aussicht auf Erfolg versuchen könnte. Nein? Also ich wäre jetzt als Herr Papperger nicht so richtig fröhlich.
Ja, da waren auch andere Manager in ganz Europa, die wohl ins Visier der Russen gekommen sind. Wie bereitwillig sind die verschiedenen Geheimdienste, Informationen miteinander zu teilen? Ist das eigentlich Pflicht?
Die Amerikaner haben da einen sehr schönen Ausdruck dafür. Nicht? Das ist Duty to Warn. Ja, das kommt nach 9/11 und diese Duty to Warn gilt ja auch gegenüber Gegnern. Also die Amerikaner gehen da eigentlich, soweit ich das von außen betrachten kann, vom Ansatz her ziemlich vorbildhaft vor, das muss man schon sagen. Und diese Duty to Warn gilt eben für alle möglichen terroristischen Gefährdungsmomente.
Ist das eigentlich eine Einbahnstraße oder gilt das auch für andere? Also hat Deutschland genau dasselbe Prinzip?
Ja, natürlich. Okay. Das haben viele. Es ist jetzt keine völkerrechtliche Verpflichtung. Ja, das ist nicht, das ist eine unilaterale, so wie eben die Amerikaner auch sagen, it's our duty to warn, das ist eine self-imposed duty. Wenn ich mich recht erinnere, haben die Amerikaner auch selbst der Nordkoreaner, ich weiß nicht mehr, vor welchen Misshelligkeiten gewarnt. Mhm. Im Grunde genommen ist es eben eine humanitäre Verpflichtung.
Ja. Ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass mehr aus Amerika kommt. Ich meine, die Geheimdienste sind da einfach weltweit aufgestellt, riesengroß. Woran liegt es, dass in Deutschland, dass man den Eindruck hat, da ist weniger Schlagkraft bei den Geheimdiensten?
Ja, wissen Sie, ich meine, den wichtigsten Grund haben Sie auch schon genannt, den allerwichtigsten, Sie müssen erstmal die Potenziale haben. Ne? Die USA sind gerade auch im Bereich Signal Intelligence, also technische Aufklärung, sind sie eben das Maß aller Dinge. So ist natürlich allein von der Menge der Sensorik, ja, von der Leistungsfähigkeit der Datenverarbeitung, insofern von den Methoden und von der Hardware und der Software her, ne? Sind natürlich die Amerikaner um Quantensprünge weiter.
Aber dürfen die Amerikaner auch mehr als die Deutschen?
Sie dürfen mehr. Die Amerikaner haben zwar auch, das sollten wir nicht vergessen, haben auch eine entsprechende rechtliche Regelung, die zum Beispiel das ungehinderte Abhören nicht nur der eigenen Bevölkerung und der eigenen Staatsangehörigen limitiert.
Ja.
Ich bin jetzt hier kein Experte. Soweit ich weiß, sind aber die Regularien pragmatischer.
Ja, ich meine, spätestens seit dem 11. September hat sich da auch einiges getan.
Hat sich auch einiges getan. Also insofern, und in Deutschland ist das natürlich seit 1987 beginnend, nicht wahr, ist eine riesengroße heilige Kuh. Das Grundrecht, das sich aus Artikel 10 Grundgesetz ergibt und dann die Einschränkung des, also mehr oder weniger die Unverletzlichkeit, nicht der, ich sage jetzt mal der Kommunikation ganz allgemein, ist eben ein sehr hoch bewertetes, direkt an die Menschenwürde, also Artikel 1 angegliedertes, normativ angegliedertes Grundrecht. Es ist sogar mehr als ein Grundrecht der Deutschen. Es ist, wird exegetisch als Menschenrecht betrachtet. Nicht? Und das macht die Dinge natürlich in der Erfassung, in der anlasslosen Erfassung von Kommunikation, in der strategischen Fernmeldeaufklärung, so nennt man das in Deutschland, sind natürlich jetzt in den letzten 5 Jahren bis 10 Jahren steigende Anforderungen gestellt worden.
Ist das noch zeitgemäß? Also wenn ich daran denke, dass wir alle irgendwie ein Apple-Gerät haben oder ein Huawei-Gerät, wir hantieren den ganzen Tag mit unseren Daten, ist es noch zeitgemäß, da die Befugnisse so weit einzuschränken oder hemmen wir uns dadurch einfach extrem verglichen mit anderen Ländern?
Also letzteres auf jeden Fall. Nicht? Also zeitgemäß unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit, natürlich.
Wie blicken Sie auf das Thema Ausfinanzierung der Geheimdienste?
Da hängt es ein bisschen von den Ambitionen ab. Nicht? Ich meine, der BND war, das wissen wir alle, bis ungefähr 2017, 18 komplett unterfinanziert mit lächerlichen 400, 450 Millionen Euro pro Jahr. Seit 18, 19 näherte sich dann der BND 1 Milliarde Euro. Im Vergleich aber zum Beispiel zu den Briten, die ja jetzt nicht so viel größer sind, eher umgekehrt, haben sie hier ein Defizit mindestens von 50 bis 80%. Also nicht, dass die sehr reich gewesen wären. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben ja noch, wir haben MI6, wir haben MI5, wir haben Defense Intelligence, also die haben zum Teil auch ganz schön knapsen müssen, aber da, wo es wichtig war, haben sie geklotzt. Diese wirklich sehr problematischen Zeiten sind vorbei. Allerdings müssen sie natürlich schon nach langen Jahren, wie bei der Bundeswehr, nach langen Jahren der Unterfinanzierung, Geld muss ja umgesetzt werden in Leistung. Nicht? Und wenn der BND heute 10 Milliarden bekäme, dann wüsste er nicht, wie er so ausgeben sollte. Mhm. Also jetzt albern gesagt, einfach weil das natürlich in Handlung, in Struktur, in Ausbildung, in Befähigung und so weiter umgesetzt werden muss.
Ja, müsste aber dringend erfolgen. Ne? Also vor allem angesichts der geopolitischen Situation so und der hybriden Kriegsführung, die aus Russland kommt und vielleicht auch aus China. Also die Welt hat sich auch noch 1-2 Mal gedreht. Ja, wir merken also, dass da noch eine Menge zu tun ist, sodass wir da auch leistungsfähig bleiben mit unseren Geheimdiensten hier in Deutschland. Es ist gut, dass wir so gute Zusammenarbeit haben mit anderen Geheimdiensten aus dem Ausland. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da scheint Elon Musk wieder für Aufsehen zu sorgen. Meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr darüber. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Elon Musk scheint immer öfter sein Business mit seinen politischen Ansichten zu mischen. Erst bei X, dann die Unterstützung von Trump und jetzt der angekündigte Umzug von SpaceX und X nach Texas. Sag uns, Anne, was ist da los und wie sehen das eigentlich die Anleger?
Ja, Chelsea, Elon Musk positioniert sich immer weiter nach rechts mit seinen Aussagen und Handlungen. Grundsätzlich ist es ja ein freies Land und er darf das natürlich. Jedoch betrifft es jetzt auch sein Unternehmen. SpaceX und X nach Texas zu verlegen, ist an sich insofern noch etwas unproblematischer, da das ja beides private Unternehmen sind und nicht an der Börse. Seine Begründung, warum er jedoch nach Texas umzieht, ist schon sehr politisch. Er schrieb auf X, dass ein neues Gesetz in Kalifornien das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Es geht da um ein Gesetz, das Schulen es erschwert, Eltern über die sexuelle Orientierung der Kinder zu informieren. Musk wettert ja schon länger unter anderem gegen geschlechtsangleichende Maßnahmen, vor allem bei Jugendlichen. Das jetzt aber als Grund für seinen Firmenumzug zu nehmen, macht auf mich schon den Anschein, als wolle er jetzt krampfhaft an der politischen Diskussion teilnehmen. Genauso, dass er jetzt auch jeden Monat 45 Millionen Dollar an Trump für den Wahlkampf spenden will, ist irgendwo seine Art, mit Geld politischen Einfluss zu nehmen. Die Anleger und die Börsenaufsicht beobachten das natürlich alles ganz genau. Tesla, sein einziges Unternehmen an der Börse, war ja aber schon vorher nach Texas umgezogen. Gestern schloss die Tesla-Aktie mit einem Minus von über 3%. Das hat aber weniger mit der News über Musks Firmenumzüge zu tun, als eher mit dem generellen Tech-Abverkauf gestern in New York.
Und dann haben noch 2 US-Konzerne, das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson und die Fluggesellschaft United Airlines, ja, neue Zahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen?
Johnson & Johnson konnte tatsächlich ein überraschend starkes Quartal verbuchen und hob daraufhin auch seine Umsatzziele an. Besonders gut laufen in Schuppenflechten Medikament und ein Krebsmittel. Insgesamt konnte der Umsatz um 4% gesteigert werden. Beim Gewinn gab es ein Plus von 10%. Beides besser als von Analysten erwartet. Die Anleger feierten das mit einem Aktienplus von 3,7%. Und bei United Airlines konnte zwar der Gewinn um 23% gesteigert werden, allerdings fiel die Prognose für das laufende Quartal echt in enttäuschend aus. Grund für den pessimistischen Ausblick seien Überkapazitäten auf dem Inlandsmarkt. Analysten hatten da echt bessere Ergebnisse erwartet. Die Delta Airlines Aktie verlor nachbörsig um 0,4%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Hier sind sie. Sie sind härter als die Rolling Stones. Sie sind schärfer als die Spice Girls. Und sie sind die unehelichen Söhne von James Brown. Meine Damen und Herren, hier sind die Lapalena Boys.
Dass der sächsische Dialekt noch immer verspottet wird, obwohl doch die Lapalena Boys damals bei TV Total von Stefan Raab diesen absoluten Mega-Hit rausbrachten. Aber mal Spaß beiseite. So lustig der sächsische Dialekt in den Ohren anderer manchmal auch klingen mag, er ist doch auch ein Zeugnis der regionalen Identität und einer herrlichen Authentizität. Sachsens Landesregierung hat jetzt eine Kampagne gestartet, die genau das zeigen und das Sächseln wieder in machen soll. Eine Internetseite klärt unter dem Slogan Sächsisch für alle auf humoristische und zugleich selbstbewusste Weise über die Geschichte und Vielfalt des Dialektes auf. Zum Beispiel mit Hilfe dieses kleinen Videos.
So, jetzt erklären wir euch Sächsisch.
Jeder Ort redet auch irgendwie ein bisschen anders.
Ja, zum Beispiel, ich bin aus Spitzkundersdorf, da wird ganz anders gesprochen wie hier in Erbersbach.
Wir sind mit, in Geier sind sie Maden.
Die alte Zort, die kommen aus dem Ruhrland. Und warum? Weil die sagen nicht zum Jahr wie mir ha, sondern die sagen Ruhr.
Auf der Webseite kann man sich auch durch ein Lexikon der sächsischen Mundart hören. Da erfährt man dann zum Beispiel, was Ognejechen bedeutet.
Ognejechen würde vielen Menschen mal gut tun, gerade in der heutigen hektischen Zeit. Og heißt ja nur, ne, ist ja klar nicht. Und Jechen, hetzen. Also nur nicht hetzen. Heißt eigentlich alles mit Bedacht angehen und dann klappt es auch mit der Qualität und man macht keine Fehler und was Ordentliches kommt raus dabei.
Also wir finden diese Kampagne einfach großartig. Und ja, Dialekte sollten auf jeden Fall bewahrt und vor allem gefeiert werden. Denn es ist nicht bloß ein Dialekt, es ist ein Lebensgefühl. Da behalten die Sachsen einfach recht.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass diese Musiklegende Julio Iglesias alle Jahre wieder das spanischsprachige Internet erobert. Und zwar in Form von Memes. Der heute 80-Jährige gilt als einer der erfolgreichsten spanischsprachigen Musiker. Sein Markenzeichen? Schnulzige Balladen. Er sang übrigens in allen möglichen Sprachen. Sprachen, die er eigentlich gar nicht beherrschte.
Was war, das hat dich froh und reich gemacht.
Heute lebt der 80-Jährige zurückgezogen, aber trotzdem ist er immer noch ein Star, zumindest im Internet. Da fluten vor allem im Juli zahlreiche Memes und GIFs mit seinem Gesicht die sozialen Medien. Aber warum? Ganz einfach, Juli heißt im Spanischen Julio und das bietet natürlich den perfekten Nährboden für zahlreiche Wortwitze. Außerdem hatte er diesen kultigen Look, die dunkle Tolle mit strahlend weißen Zähnen und sonnengebräunten Ton. Mit etwas Fantasie und minimalem Photoshop-Talent der Internet-User werden aus alten Bildern dann die lustigsten Memes gebastelt und online geteilt. Auf einem sieht man zum Beispiel Iglesias als langhaarigen Heavy-Metaler mit der Überschrift Juli wird heavy. Oder kurz vor Juli-Anfang verbreiten sich Memes mit Julio vor dem Sonnenaufgang, betitelt mit Der Juli ist in Sicht. Die Ideen, genau wie dieser Trend, scheinen endlos zu sein. Und Julio? Der amüsiert sich über die Memes. Das sagte er zumindest mal in einem Interview mit der Zeitschrift Hola. Na, immerhin, sonst müsste er wahrscheinlich den kompletten Juli eine Internetpause einlegen. Und wir? Wir springen auch auf den Julio Iglesias Zug heute Morgen. Und zwar direkt in den Speisewagen mit seinem Song über einen Kabeljau, El Bacalao. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
Un pez que vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se venera de una manera muy dura. Mira cómo me gusta el bacalao. Mira tu bacalao con papa. Como me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes maneras. Unos le ponen comino y otros le ponen canela y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierbabuena. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao, yo lo he probado todo igual. Pero lo que a mí me gusta.